herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, den wir aus den Räumen der TH Wildau aufzeichnen, einem hervorragenden Opportunity Lab. Und ich freue mich ganz besonders, unsere Gäste begrüßen zu dürfen. In erster Linie unsere charmante Noah, die Moderation übernimmt, dann Frau Professor Ulrike Tippe, die Präsidentin der Hochschule, und Tom Bachem, den Gründer der Code University. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf einen interessanten Austausch und übergebe die Moderation an dich.
Auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich auf die Runde. Ich habe den Podcast auch schon seit längerer Zeit verfolgt und es wird ein spannendes Thema heute.
Welche Rolle spielen Lehrende fortan?
Also sind wir mal ehrlich, warum sollten wir hier ausgerechnet die beste Person haben, die die beste Vorlesung dazu geben kann? Haben wir natürlich nicht.
Dieses One Size Fits All, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, dass wir da die Flexibilität aufweisen müssen.
Einer der großen Vorzüge, den die Praxis haben, ist, dass die Studenten sich selber ausprobieren können und vor allem ihre eigenen Fähigkeiten dabei selber kennenlernen. Und das gelingt eben nur, wenn sie auch was Praktisches tun.
Vielleicht mögt ihr beide auch euch noch mal vorstellen, Tom und Ulrike. Ulrike, möchtest du anfangen?
Ja, kann ich gerne tun. Ulrike Tippe mein Name. Ich bin seit 2017 Präsidentin der TH Wildau vor den Toren Berlins mit eigener S-Bahn-Station. So viel erstmal so zum Werbeblock. Eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, sehr praxisorientiert, sehr praxisnah, mit 3500 Studierenden, eher eine kleine Hochschule. Ich selber habe ganz ursprünglich mal Mathematik und Astronomie studiert. Das war im letzten Jahrtausend und bin seit dem Jahr 2000 hier im Studiengang Wirtschaftsinformatik habe ich gestartet und wie gesagt seit 6 Jahren jetzt auch Präsidentin dieser Einrichtung. Ich freue mich, dass ich hier in unseren Räumen euch begrüßen darf.
Schön.
Ja, hi. Alle nennen mich Tom. Mein voller Name ist Thomas Bachem. Ich bin Gründer und war bis vor kurzem auch sogar jüngster, glaube ich, Hochschulkanzler in Deutschland der Code University of Applied Sciences, also auch eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, noch kleiner mit 600 Studierenden, auch noch deutlich jünger, also 7 Jahre alt ist die Hochschule. Da haben wir sie ins Leben gerufen und ich habe mit der Code letztendlich die Hochschule gegründet, an der ich selber gerne studiert hätte. Die Idee ist tatsächlich entstanden, als ich mein Studium begonnen habe, also ich bin jetzt 37 Jahre alt, damals war ich 19, ich habe an einer Business School studiert und zwar deswegen, weil ich es gut fand, irgendwie viel praxisnähere und halt auch persönlichere irgendwie Konzepte zu sehen, aber die halt eben im Technologiebereich sehr, sehr schwer nur finden konnte, also gerade was Informatik angeht und da können wir ja gleich ein bisschen drüber reden, was ich dann versucht habe anders zu machen und was bei uns anders ist.
Schön. Genau, vielleicht darf ich auch noch ein paar Worte zu mir sagen, warum ich mich freue, wirklich heute dabei sein zu dürfen. Ich arbeite momentan bei Zeiss im HR, aber ich habe eben auch vor ein paar Jahren bei meinem Arbeitgeber vorher ein UX-Studium begleitend durchführen können. Das heißt, für mich war es auch schon immer wirklich wichtig, Weiterbildungsmöglichkeiten beim Arbeitgeber zu haben. Heutzutage, die Applikationen werden immer umfangreicher, komplexer und da geht manchmal die User Experience unter. Und das Studium hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also es war auch projektbegleitend, also auch mit einem Praxisbezug. Und ich habe auch nach meiner Schule quasi mich für eine Ausbildung entschieden, weil mir das schon eben immer wichtig war, Geld zu verdienen, einen Praxisbezug zu haben, aber trotzdem eben was lernen zu können und einen Abschluss zu absolvieren. Und ich habe auch gelesen, Ulrike, bei euch hier an der TH gibt es auch berufsbegleitende Studiengänge. Wie läuft das denn so ab? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also es ist auch tatsächlich so, dass ich über das berufsbegleitende Studium hierher gekommen bin. Also das gab da eine konkrete Anfrage, das ist jetzt auch gefühlt 100 Jahre her, also schon sehr lange her. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Das sind Menschen, die in der Regel Vollzeit arbeiten. Die haben Präsenzzeiten, in der Regel bei uns samstags. Das kann man natürlich grundsätzlich auch anders organisieren, ist ganz klar. Und wir haben berufsbegleitende Programme im Bachelor-Bereich, also BWL und Wirtschaftsingenieurwesen, aber auch gebührenfinanzierte, zum Teil internationale Masterprogramme an einem An-Institut, dem Wildau Institute of Technology, wo wir einen klassischen MBA anbieten, Aviation Management Master anbieten in verschiedenen Formaten, auch auf Englisch. Weil es ist genau das, also oder umgekehrt, als ich damals hierher kam, das war Ende der 90er, als ich mal überhaupt die ersten Kontakte zur Hochschule bekam, ist wirklich schon sehr lange her. Da gab es schon dieses berufsbegleitende Studium. Das gab es in der DDR, war das relativ weit verbreitet. In den alten Bundesländern, wenn man noch so sagen darf, eher weniger. Für mich war es relativ neu, diese Erfahrung. Es ist aber eine ganz tolle Zielgruppe, weil die Leute, die haben einfach einen ganz anderen Background, die stellen auch andere Fragen. Und wenn man jetzt so Fächer wie, sagen wir mal zum Beispiel HR, ja, oder Projektmanagement unterrichtet, dann kommen die natürlich auch mit ihren Themen direkt rein oder sagen, nee, Moment, was die Theorie jetzt hier sagt, das erlebe ich ganz anders. Wie kann das sein? Oder was kann ich vielleicht besser machen? Von daher habe ich die Arbeit mit berufsbegleitend Studierenden immer sehr genossen Und strategisch heute kann man sagen, ohne diese Aspekte kann keine staatliche, keine Hochschule langfristig überleben, weil wir müssen uns darauf einstellen, dass das lebenslange oder lebensbegleitende Lernen, so wie du es auch so ein bisschen geschildert hast, sozusagen das Innovationstempo steigt ja extrem. Veränderungen in der Gesellschaft, in der Technologie sind so schnell, dass man nicht mehr sagen kann, man studiert einmal und das war's und dann geht man arbeiten, sondern wir müssen uns darauf einstellen, immer viel flexibler auf die Lebensumstände der Menschen einzugehen. Das ist nicht immer einfach, aber wir befinden uns gerade in so einem Strategieprozess und das berufsbegleitende Studium, aber auch das duale Studium, wo man parallel in einem Unternehmen ganz intensive Praxisphasen hat, sind oder werden ganz wichtige Säulen weiterhin bleiben.
Ich denke, darauf gehen wir gleich nochmal etwas näher ein. Vielleicht, um das direkt zu vergleichen, Tom, wie können wir das bei dir vorstellen? Also es ist ja nochmal ein ganz anderes Bildungsformat an der Code. Möchtest du uns ein bisschen was darüber erzählen?
Klar, sehr gerne. Da würde ich sogar sehr viel zu erzählen gerne. Also ich glaube, erstmal muss man sagen, es gibt ja eben, wir sprachen schon gerade darüber, es gibt ganz verschiedene Momente im Leben und auch Studienformate, die vielleicht für verschiedene Zielgruppen und verschiedene Ziele wichtig sind. Ja? Wir haben derzeit 3 Bachelor-Studiengänge. Das ist einmal Software Engineering, Interaktionsdesign und digitales Produktmanagement. Alles, wir sagen, rund um das Thema digitale Produktentwicklung. So, wir werden sicherlich auch in nicht allzu ferner Zukunft uns mit zum Beispiel Masterprogrammen auseinandersetzen. Und da hast du ja dann auch typischerweise eine ältere Zielgruppe. Da hast du dann auch schon irgendwie verschiedenere irgendwie Berufsbilder, Lebensphasen und so weiter. Und da ist es nochmal komplexer. Aber gerade eben, weil ich diese sehr junge Zielgruppe typischerweise erreichen wollte, habe ich mich dazu entschieden, selbst also eine Hochschule zu gründen, nicht einfach irgendeine sozusagen andere Bildungsinstitution. Hochschule heißt ja staatlich anerkannt, akkreditierte Studiengänge, das kommt ja auch mit einer ganzen Menge sozusagen Vorgaben. Es war mir aber wichtig, weil ich junge Menschen zu uns bringen möchte, denn ich sehe die Aufgabe unseres Studiums vor allem darin, letztendlich einerseits ein Mindset zu prägen oder mitzuentwickeln, zu fördern und auch die Persönlichkeit dieser jungen Menschen irgendwie begleitend sozusagen weiterzuentwickeln und vor allem diese Selbstlernkompetenz, also du sprachst vom lebenslangen Lernen, das ist der Kern des Studiums. Ich glaube nämlich, das Wichtigste, was wir denen in diesem Alter und in dieser Lebensphase mitgeben können, ist eben diese Fähigkeit und auch Offenheit, irgendwie sich ständig weiterzuentwickeln. Und das tun sie dann eben anhand einer bestimmten Fachdisziplin, weil ich glaube, wenn man das halt immer nur abstrakt macht, dann kannst du das gar nicht richtig trainieren. Aber eigentlich sollen die eben ihr Leben lang befähigt sein, sich selber neue Dinge beizubringen. Und da leben wir auch in einer Welt, muss man, glaube ich, ganz klar sagen, also das Wissen für diese ganzen Felder, das ist ja verfügbar. Das ist ja übrigens auch schon immer eigentlich so gewesen. Ich meine, das steht ja vor allem in Büchern, ja? Oder jetzt irgendwie halt in Online-Ressourcen. Und gerade wenn du in Softwareentwicklung guckst, also ich selber bin autodidaktischer Softwareentwickler seit früher Jugend und es trifft auf fast alle Softwareentwickler zu. Die haben sich das in ihrer Jugend selber beigebracht, dann haben die nebenbei Informatik noch irgendwann studiert. Aber es ist selten so, dass das andersrum ist. Das ist also, weil das wirklich eine Fähigkeit ist, die du trainieren musst. Und gerade da findest du ja alles online. Das heißt, du musst vor allem diesen Rahmen bieten, dass die Leute und die Studierenden strukturiert lernen können, dass sie sich ausprobieren können. Das tun die bei uns nicht. Du sprachst eben davon, dass sozusagen bei euch eben Projekte auch, es klang so ein bisschen, also auch ein Teil des Studiums waren oder parallel. Bei uns kann man wirklich sagen, es ist ganz radikal im Zentrum des Studiums. Die Studierenden entscheiden sich selber, woran habe ich Lust zu lernen und zu arbeiten und suchen sich dann die passenden Module und Lehrveranstaltungen zu diesem Projekt. Also so, wir sagen auch Curiosity-Driven Education bei Code. Ja, also getrieben wirklich von der eigenen Neugier und der Motivation und Lust, glauben wir, dass eben die Wissensverankerung deutlich besser stattfindet.
Okay. Ich würde da mal einhaken wollen, und zwar genau bei dem Thema neue Methoden sozusagen. Was ja nach Corona ganz stark war, ist der Trend zu online in irgendeiner Form. Wie seht ihr denn das? Wir haben ja Präsenz versus Remote sozusagen. Wo seht ihr die Vorteile? Gibt es da Unterschiede bei euch?
Also die Diskussion führen ja jetzt im Prinzip, glaube ich, mal alle Hochschulen seit einiger Zeit. Ich möchte mal einfach so starten. Also ich war selber berufen für E-Business und E-Learning-Anwendungssysteme in der Wirtschaftsinformatik. Ich habe mitgeholfen, so weiß ich, in den Nullerjahren und auch mich dafür stark gemacht, eine zentrale E-Learning-Plattform aufzubauen und so weiter. Es gab immer ein paar Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die gesagt haben, ist eine coole Sache, aber vom Kern her, die breite Masse hat gesagt, bleibt mir bloß fern davon, so ungefähr, nee, brauchen wir nicht. Als Corona dann kam, war aber das große Glück da, dass wir eigentlich alles hatten, um innerhalb von wenigen Tagen umzuswitchen und überhaupt unseren Studierenden was anzubieten. Also wir waren im März, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 18. März war irgendwie der Freitag und dann kam der Lockdown und am Montag war erst Studientag. Wir hatten wirklich 3 Tage Zeit, um das irgendwie so hinzubekommen, dass die Leute irgendeine Information hatten und wussten, wo sie hin sollten. Hat natürlich noch ein bisschen länger gedauert, aber die Infrastruktur war da. Was war der Effekt? Der Effekt war, weil du sagst, wie sehen wir das? Menschen wie ich, die schon vorher Lehrveranstaltungen sozusagen einfach testweise mit den Wirtschaftsinformatikern so gemacht haben, haben gemerkt, wo die Grenzen der Online-Lehre sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Also auch des Remote-Arbeitens, also einen ganzen Tag Videokonferenzen zu Hause, ist auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber diejenigen, die noch Vorbehalte oder vielleicht auch irgendwie nicht so richtig wussten, wie man damit umgeht, da waren so etliche dabei, die plötzlich gesagt haben mit ein bisschen Anleitung, Mensch, ist ja cool. So. Das heißt, wir haben uns in der Zeit so ein bisschen aufeinander zubewegt. Also die euphorischen Menschen wie ich sind so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gekommen und haben gesagt, okay, nicht alles bietet sich an und das ist die große Frage. Und die anderen haben aber gesagt, so schlimm ist das ja gar nicht. Und vieles ist ja überhaupt nicht mehr wegzudenken. Also wir haben eigentlich fast nahezu alle unsere Räume umgestellt, sodass man auch hybrid unterrichten könnte, wenn man das wollte. Wir haben die technische Infrastruktur bereitet. Gleichwohl stellen wir natürlich schon fest, unser Fächerspektrum umfasst ja jetzt nicht nur Informatik, sondern im Gegenteil, wir haben ganz viele technische Studiengänge, Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Logistik, wo ganz viel haptisch auch vor Ort live und in Farbe geschieht. Und das sozusagen online zu vermitteln, ist ungleich schwerer, als wenn ich vielleicht einen Programmierkurs oder irgendwie versuche, sozusagen remote zu organisieren. Also die große Frage, die sich stellt, sozusagen welche, für welche Inhalte und für welche Fachrichtung und auch für welche Zielgruppe ist sozusagen welches Instrument das geeignete. Und das kann auch durchaus sein, dass manche sagen, ich verzichte komplett auf die Vorlesungen, also ich zeichne die auf oder ich nutze bestimmte Open Educational Resources, die zur Verfügung stehen und die Zeit vor Ort nutze ich für Übungen. Und wir stellen zum Beispiel auch fest, jetzt mal die Immatrikulation, ja zum ersten Mal, nach offizieller Beendigung der Pandemie und wieder vor Ort. Und wir hatten wirklich Befürchtungen. Ich sah Massenströmen in unser Audimax und ich habe zu meinem Eventmanager gesagt, wir müssen hier irgendwann zumachen, die ganzen Fluchtwege, das geht ja gar nicht. Es war proppenvoll wie noch nie. Die sind alle gekommen, die wollten alle vor Ort begrüßt werden, sie wollten sozusagen die Menschen kennenlernen. Also der Bedarf ist schon da. Und ich glaube, die große Kunst ist dann jetzt nicht so entweder oder das eine ist besser als das andere, sondern dass man jetzt versucht, das, sage ich mal, geschmeidig anzupassen und auch nicht mit Druck, sondern auch auf die Zielgruppe abgestellt. Mhm. Wenn ich die Berufsbegleitenden habe, die damals immer noch halbwegs von der Ostsee jeden Samstag früh angefahren kamen, die sind 4 losgefahren, um 8 die Lehrveranstaltung zu machen. 12, 12:30 sind denen die Augen zugefallen, ja, da musste man halbwegs mit Streichhölzern da sitzen und dann mussten die noch zurück, was für ein Wahnsinn, ja. So, wenn man da Alternativen hat, wenn man einfach sagt, nee, heute nicht oder ich kann das irgendwie auch online lernen, ist das ja für die Lebenssituation auch besser. Also ich will damit sagen, der Prozess ist nicht ausgehandelt. Uns fehlen auch noch die, sage ich mal, wirklich modernen rechtlichen Rahmenbedingungen, da kämpfen wir alle auch drum, also es geht schon, aber es gibt so viele, sagen wir mal, formale Dinge, mit denen ich jetzt hier die Diskussion nicht belasten möchte, die es einer staatlichen Hochschule manchmal nicht so einfach machen. Aber ich glaube, darauf kommt es letztendlich an, das richtige Balance zu finden.
Mhm. Also ich glaube, man kann wirklich total viel zu dem Thema sagen. Also habe da auch 100 Anknüpfungspunkte bei dem, was du sagst. Aber ich fand eigentlich am wichtigsten das, was du erwähnt hast, dass man so ein bisschen stärker jetzt unterscheidet, also dazu auch incentiviert und gezwungen wird, zu unterscheiden zwischen, naja, vorlesungsartigen Formaten und anderen Formaten. Und ich finde das sehr gut, denn ich bin halt ein großer Skeptiker von klassischen Vorlesungsformaten, weil ich glaube, oft ist da die physische Präsenz eher eine Art Convenience-Ding. Also so, ja, es ist vielleicht netter für Leute, die halt physisch anwesend sein können, irgendwie einem Menschen physisch im Raum zuzuhören, als irgendwie ein bisschen hakeligen Videostream zu hören. Okay, aber letztendlich ist es halt ein Frontalformat. Und ich glaube halt, Frontalformate werden in der universitären und in der Hochschullehre viel zu viel genutzt, weil das ist halt das Einfachste. Das ist natürlich, dass das leicht skaliert, irgendwie viele Leute in den Hörsaal und auch das, wie gerade jetzt an großen Unis oder an Universitäten, wo ja Professorinnen und Professoren vor allem tätig sind, die auch, wenn man ehrlich ist, vor allem am liebsten forschen und dann eine Lehrpflicht haben, halt oft dann so ihre Slides ab abrattern. Ja? Und das ist, also das ist so das klassische Vorlesungsformat, was die meisten Menschen doch eigentlich als erstes im Kopf haben, wenn sie an Uni denken. Und das ist halt super schade. So, und ich glaube, durch diese Online-Formate wird das jetzt so ein bisschen aufgebrochen, weil dadurch wird den Leuten klar, ist ja eigentlich egal, ob ich da einen Livestream gucke oder ob ich ein aufgenommenes Video angucke oder ob ich mir von einer ganz anderen Uni oder von einem ganz anderen Experten ein viel besser aufgezeichnetes Video zu dem Thema angucke, weil, also sind wir mal ehrlich, warum sollten wir hier irgendwie zu irgendeinem weltweit wichtigen Thema irgendwie ausgerechnet die beste Person haben, die die beste Vorlesung dazu geben kann? Haben wir natürlich nicht. Also so kann sich jeder viel besser auf seine Bereiche konzentrieren und vor allem eben auf diesen menschlichen Kontakt und Austausch. Und das ist, was die Lehrformate angeht. Und dann zusätzlich macht ja wieder Sinn mit dem, was ich eben sagte, wenn du halt auch eben gerade viele Menschen, die vielleicht in einer Lebensphase sind, wo sie halt gerne auch neue Leute kennenlernen und Freundschaften aufbauen und gerne richtig viel mit anderen abhängen. Und das ist typischerweise so, wenn du halt zum Beispiel ein Bachelorstudium hast, dann hat es natürlich noch mal ganz andere Vorteile. Ja, also wir sind auch, ne, das wird manchmal vergessen bei Code University und viele denken dann immer, das ist ein Online-Ding, aber wir sind ja wirklich auch eine Präsenzhochschule im Kern.
Ja, du hast auch oft das projektbezogene Arbeiten angesprochen, aber auch das selbstständige Arbeiten. Welche konkrete Unterstützung bietet ihr denn den Studierenden an? Also würde mich auf beiden Seiten interessieren. Vielleicht, Tom, magst du mal ein bisschen erzählen?
Also erstmal muss man sich, glaube ich, vor Augen führen, dass, also wir sind wirklich eine Hochschule, die auch eben ja, sich auch ganz bewusst als sozusagen andersartig darstellt und halt auch ganz klar sagt, wir sind eine, also einerseits sehr, sehr stark selbstgetrieben, sehr studentenzentrisch. Wir sozusagen sind viel weniger verschult und servieren dir Bildung sozusagen weniger auf dem Silbertablett, als das heute in vielen sehr viel verschulteren, gerade privaten Hochschulen passiert, sondern sozusagen du bist irgendwie im Driver's Seat, du musst die Verantwortung übernehmen. Und es ist vor allem, dass es eben vor allem eine Hochschule ist, die besonders gut ist für Menschen, die eben oft eigene Ideen, was das ist auch immer sein mag, haben, die gerne irgendwie selber Dinge ausprobieren, an denen sie Interesse haben. Und dadurch ziehen wir auch vor allem Menschen an, die erstmal sehr gut zu diesem Modell passen. Das muss ich immer vorausschicken und da können wir bestimmt gleich auch drüber reden, weil das ist, glaube ich, vor allem dann möglich, wenn auch alle wissen, worauf sie sich einlassen. Wenn du sozusagen ganz viele verschiedene Lerntypen hast, dann ist es schwerer, das herzustellen. Das heißt, erstmal schaffen wir einen Ort, wo ganz viele Menschen sind, die gerne eben sehr eigenverantwortlich und getrieben von eigenen Projekten irgendwie arbeiten möchten. Und die bringen wir dann in den passenden Formaten zusammen. Ganz vereinfacht gesprochen ist das Studium an der Code eigentlich wie so ein 3- bis 4-jähriger Hackathon. Ja, die Studierenden finden sich am Anfang eines Semesters zusammen und pitchen sich gegenseitig Ideen, was sie denn gerne irgendwie ausprobieren oder entwickeln oder realisieren möchten. Das kann eine App sein, mit der irgendwie Pfandflaschensammler besser Pfandflaschen finden. Das kann eine Drohne sein, die irgendwie Lawinenopfer theoretisch aufspüren kann. Das sind oft sehr ambitionierte Projekte, ja klar. Ne? Das, also, und das ist aber auch gut, glaube ich, weil dann bilden sich letztendlich Teams darum, denn die Studierenden versuchen, die anderen Studierenden für sich zu gewinnen, und zwar aus allen 3 Studiengängen, die wir haben. Weil auch bei uns eben Entwickler, Softwareentwicklerinnen und Entwickler und auch Designerinnen und Designer und Produktmanagerinnen und Produktmanager zusammenarbeiten, weil auch wenn das sozusagen für Leute, die vielleicht sich nicht so sehr mit IT auskennen, irgendwie so wirkt, als seien das letztendlich alles irgendwelche Leute, die Programmcode schreiben. Nein, das ist nicht so. Das sind ganz verschiedene Berufsbilder, ja, die für diese ganze tollen digitalen Softwareprodukte, die wir heute nutzen, auch gebraucht werden. Das heißt, da haben wir auch sehr interdisziplinäre Teams, die auch ganz verschiedene irgendwie Persönlichkeiten und Stärken und Schwächen haben. Und die lernen dann, wie sie zusammen ein Projekt realisieren. So, also das heißt, wir bringen die zusammen, wir bringen sie interdisziplinär zusammen und dann stellen wir ihnen eben auch eine Modulstruktur und damit verbunden auch verschiedene Lernformate, Lernressourcen zur Verfügung, die sie dann zeitgleich besuchen können. Ja, sie können aber auch sagen, ganz ehrlich, ich eigne mir das irgendwie anders an. Und dann am Ende des Semesters müssen sie dann eben in den Assessments, so nennen wir unsere Prüfungen, ganz bewusst, um halt zu sagen, das ist keine Klausur, das ist kein Examen, das ist nämlich fast immer eine sehr individuelle Prüfung, also oft eine mündliche oder eine schriftliche, wo du etwas einreichst. Da müssen sie dann einfach nur zeigen, wie sie innerhalb dieses Projekts, dieses Modul, dieses Fachthema irgendwie bearbeitet haben. Und also wir versuchen sozusagen, diesem Selbstlernen Struktur zu geben bei uns.
Genau. Ich würde da einfach mal einhaken, um auch nicht sozusagen den Eindruck im Raum stehen zu lassen, dass diese Ansätze, sagen wir mal, an einer Hochschule wie unserer jetzt nicht gelebt werden könnten. Also, aber ich würde gerne auch noch mal ganz kurz zurückkommen, nämlich die Entscheidung, gehe ich in eine Vorlesung oder nicht, die habe ich schon in den 80er Jahren getroffen. Ich habe geguckt, wer ist das da vorne, wie läuft das? Und wenn ich irgendwie merke, den Weg muss ich mir nicht antun, dafür kann ich auch das Buch lesen oder mich mit meinen Kommilitonen zusammensetzen und die Aufgaben sozusagen lösen, dann habe habe ich das auch so gemacht. Also im Prinzip ist es in der Tat so eine Thematik. Jetzt haben wir noch andere Möglichkeiten. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel die TU Nürnberg, die in Bayern jetzt sozusagen auf der grünen Wiese auch entwickelt worden ist, die baut eine Hochschule ohne Hörsäle. Und eine Kollegin von mir sagte auch mal vor langer Zeit, der Begriff Vorlesung stammt aus der Zeit, wo der Buchdruck noch nicht erfunden wurde.
Wo wirklich vorne wurde, um mitzuschreiben. Vorgelesen haben.
Ja. Also das brauchen wir alles in der Form wirklich wahrscheinlich nicht mehr. Es sind so zwei Aspekte, die uns so ein bisschen umtreiben hier an unserer Hochschule. Es ist eine technische Hochschule, aber unser Fächerspektrum geht von Verwaltungswissenschaften über Wirtschaftsjuristen, klassisch BWL, Wirtschaftsinformatik, Telematik, dann Richtung Logistik, Maschinenbau, ins Technik, Technische stark rein. Ja, sozusagen Informatik, auch Naturwissenschaften. Wir hatten bislang auch immer diesen Fokus, wir gucken mal, wo sind wir gut, in welchen Fachrichtungen sind wir gut. Also in Management und Recht oder in Photonik oder in Logistik. Und wir befinden uns jetzt gerade in einem ganz heißen Diskussionsprozess, wo wir sagen, was macht denn uns als Hochschule aus? Und da ist dieser interdisziplinäre Ansatz, also ein Ort, wo wir Verwaltungswissenschaftler haben und IngenieurInnen, ja, die müssen wir nur alle zusammenbringen, weil die großen Fragen dieser Welt und einige davon können wir vielleicht ein bisschen mitbearbeiten, werden niemals von einer Fachdisziplin alleine gelöst. Das heißt, unser Ziel ist ebenfalls, und da gibt es auch sehr schöne Ansätze auch schon, diese interdisziplinäre Module zu entwickeln, die zum Teil auch noch gestützt werden von sozusagen virtuellen Lernfabriken. Also es gibt die Wildauer Maschinenwerke, die echte Trucks herstellen, die aber sozusagen eine virtuelle Fabrik darstellt, autonom fahrende Trucks. Und da arbeiten dann aber auch BWLer dran, weil diese Firma, die hat ja auch eine Controlling-Abteilung oder eine Marketing- oder eine HR-Abteilung. Das heißt, wir versuchen sehr früh die Menschen auch wirklich zusammenzubringen, denn jede Fachkultur spricht ja auch eine andere Sprache. Das ist, sagen wir mal, so ein bisschen so unser Fund, weil wir nicht nur auf Informatik setzen. Das ist, glaube ich, aber auch da kam ja Interdisziplinarität, verschiedene Perspektiven, Diversität der Teams, total wichtig. Ein Aspekt, der uns auch noch umtreibt, angesichts der hohen Dynamik, gerade zum Beispiel im IT-Bereich, aber auch in anderen technischen Bereichen, welche Rolle spielen Lehrende fortan? Also alleine die Vorstellung, da vorne steht einer, der sozusagen das große Wissen in sich vereint und alle lauschen auf ihn oder auf sie.
Du sagst das genau, wie ich das auch immer sage.
So, sehr und sagen, gut. Das sauge ich jetzt sozusagen auf, die Zeiten sind ja vorbei. Und wahrscheinlich wird es einfach so sein, dass so die Lernformate, und das ist für eine staatliche Hochschule schwieriger, aber wir arbeiten dran, die Lernformate sich auch ändern und die Lehrenden allesamt eher so die Rolle eines Lerncoaches einnehmen. Also wir haben das in der Informatik schon auf jeden Fall so, dass da Kollegen einfach sagen, jetzt müssen wir hier unsere autonom fahrenden Truck weiterentwickeln. Ich weiß noch nicht so richtig, wie es geht, aber mit der Truppe von dem gemischten Team, wir gucken einfach mal, welches Steuerungselement oder welchen Algorithmus wir da sozusagen jetzt packen, um also noch eine höhere Funktionalität für diesen Truck zu bekommen. Also das ist spannend und das passt alles noch nicht so richtig und da ist es dann, ist man in deiner Rolle ein bisschen flexibler, das passt alles noch nicht zu dem, was sozusagen sämtliche Vorgaben, Richtlinien und so sagen, wie man Lehrverpflichtung abrechnet, anrechnet und so weiter, welche Formate es gibt, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, aber ich glaube, wir kommen da nicht umhin.
Ja. Aber das ist echt toll zu hören. Also ich freue mich auch, das ist am Anfang so ein bisschen runtergefallen. Ich freue mich total über unsere Begegnung heute. Wir haben uns ja auch jetzt zum ersten Mal kennengelernt, weil ich gerade, also ihr seid eben eine aus staatliche, also für staatliche Hochschulen eine sehr kleine technische Hochschule. Und ich finde das total schön, da halt eben auch viel mehr in den Austausch zu gehen, weil ich bin auch davon überzeugt, dass ihr eben auch viele ähnliche innovative Formate habt. Und ich glaube, wir schauen halt sehr oft auf die großen, riesigen staatlichen Hochschulen. Ne? Die stehen oft im Fokus und die sind halt oft wirklich da sehr viel behäbiger. Ja? Und also finde das sehr schön zu hören, dass also gerade auch die Rolle zum Beispiel von Professoren und Professoren, dass ihr da auch schon so drüber nachdenkt. Das war ganz klar auch mit ein Ansatz unserer Gründung, ja, zu sagen, das sind Lernbegleiter, die sollen sich zurücknehmen, die sollen sich selber auch nicht zu wichtig nehmen, ja, sondern ganz viel auch wirklich, die Studierende sollen auch vor allem voneinander lernen, ja, und miteinander lernen und das sozusagen gecoacht, vielleicht auch nur gementort von Professorinnen und Professoren. Und ganz ehrlich, unsere Hochschule hat 600 Studierende, ja, die wird weiter wachsen. Aber in Deutschland haben wir Millionen Studierende. Und ich habe ja eine Hochschule gegründet, weil ich diese Veränderungen in den Köpfen irgendwie mit vorantreiben wollte. Also das ist für mich eine Impact-Gründung. Ja? Sicherlich keine Gründung, um irgendwie damit der nächste Mark Zuckerberg zu werden. Dann sollte man was anderes gründen. Und es ist total schön zu hören, dass das auch, glaube ich, mehr und mehr ankommt. Nicht nur wegen uns, sondern so insgesamt, dass die Bildungswelt sich da weiterentwickelt. Das ist letztendlich das wichtigste Ziel, weil wir können es ja gar nicht alleine. Also wir versuchen immer so ein bisschen so ein Blueprint zu sein und haben auch schon an vielen anderen Stellen, bei anderen Hochschulen wissen wir es sogar geschafft, da auch so ein bisschen die zu inspirieren, ja, weil dann gehen dann Professoren bei so großen Hochschulen, gehen dann irgendwie zu ihren Präsidenten und Präsidenten und sagen, guck mal hier, da gibt es diese Code University in Berlin, die machen das total anders, die haben das auch akkreditiert bekommen, warum sagst du immer, das klappt nicht? Und so starten wir dann auch manchmal solche Sachen und es ist total, total schön zu hören.
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt reinbringen und zwar, wie nehmen wir die Studenten mit sozusagen? Also ich habe letztens eine Erfahrung gemacht bei uns nach Covid, dass bei unseren Projekten plötzlich alle Studenten ihre Projekte einzeln gemacht haben, gar nicht mehr kooperativ wie vorher zusammengearbeitet haben. Also sprich, wie vermitteln wir den Studierenden, dass es einen Wert hat, sich persönlich zu begegnen, dass es nicht ausreicht, nur zu Hause zu sitzen und immer nur auf dem Bildschirm zu starren. Gibt es da vielleicht auch Ideen bei euch?
Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell einerseits, aber andererseits wird dieser Wert, glaube ich, sehr stark erkannt. Also ich glaube, da müssen wir uns auch gar nicht zu viel einmischen. Ich glaube, letztendlich immer positiv incentivieren. Ne? Einerseits natürlich irgendwie dann auch schöne Begegnungsräume und Möglichkeiten schaffen und halt eben, ja, ich glaube, diese klare Trennung zwischen, das ist jetzt hier vielleicht ein Format, ein Zeitraum, ein Tag in der Woche, was weiß ich, wo es sich auch lohnt zu kommen. Ne? Das kennen wir, glaube ich, auch alle seit Corona. Mhm. Die Büros sind ja auch alle deutlich leerer und so und die Firmen stehen ja vor ähnlichen Herausforderungen und so. Ja, wir haben jetzt auch gesagt, es gibt bestimmte Tage, da sind das sozusagen im Kern Office-Tage, wo man auch weiß, wenn ich dann zum Büro fahre, dann sind wenigstens die anderen auch da. Und dasselbe gilt ja für Studierende, dass man das also stärker halt so unterscheidet. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Weg, das interessant zu halten.
Ja, du hast jetzt gerade so Begegnungsräume erwähnt. Also Ulrike, wir sitzen ja hier im wirklich schönen OpLab. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Was können die Studierenden hier sich vorstellen drunter? Weil ihr habt ja wirklich sehr moderne Coworking Spaces, ja.
Ja, also das ist natürlich auch wirklich so ein bisschen unser Vorzeigeraum. Nicht alle Räume sind so und es ist im Wesentlichen auf die Initiative einer Kollegin, der Kollegin Mietzner zurückzuführen, die das mit BMBF-Mitteln finanziert hat, einen Antrag gestellt hat. Zielsetzung ist also von der Kernidee, Opportunity Lab heißt ja sowas so, wir finden mal so Lösungen, Möglichkeiten, das Thema also Gründung auch zu forcieren, also wo Menschen, also Studierende und aber auch Angehörige der Hochschule einen Raum haben, wo sie ihre Kreativität mal auch so ein bisschen freien Raum lassen können, also auch mit unterschiedlichen Settings. Also wir sitzen ja hier wieder relativ statisch, aber ich liebe zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo sie ist, da gibt es irgendwie so eine Schaukel, so einen Schaukelsitz und so. Also ist ja auch bekannt, irgendwie wenn man so in Bewegung ist, kommt man auch nochmal auf andere Gedanken. Ich gehe selber auch eigentlich gerne, viel zu selten habe ich wieder festgestellt, hierher, wenn ich mal so ein bisschen in Ruhe mal irgendwas machen will, auch sich mal so in Ruhe mal hinzusetzen oder was zu arbeiten. Es ist jetzt noch aufgrund der Ausschreibung und der Regularien jetzt noch kein Lab, wo die Öffentlichkeit komplett rein kann. Da haben wir noch ein anderes, auch von der Kollegin getrieben. Das ist, sage ich mal, wirklich so ein Innovation Lab, wo man 3D-Drucker ausprobieren kann, wo Schülerklassen kommen. Das ist zum Beispiel auch noch mal so ein Thema, wie öffnen wir uns der Gesellschaft? Ja? Und das ist so mit diesen Incentives, dass man also auch wirklich die Räume versucht zu schaffen, wo die Menschen gerne sind, wo sie einfach sagen, ja, also zu Hause ist es nicht so cool wie hier. Das wäre hier so ein Raum. Da gibt es auch noch einige andere, aber da ist auch bei uns, sage ich mal, noch durchaus Luft nach oben. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was kann man so tun? Also erstmal bin ich immer ein großer Freund davon, mit gutem Beispiel voranzugehen. Also wenn ich sage, es ist wichtig und wertvoll, dass wir uns vor Ort in die Augen schauen und auch mal, sage ich mal, eine Meinungsverschiedenheit mal face-to-face ausdiskutieren, dann kann ich als Präsidentin nicht sagen, ist ja schön, aber ich schalte mich mal remote immer zu. Also das sind so Kleinigkeiten, aber dass man eben auch wirklich Wert drauf legt, sich auch immer sage, wenn Konflikte sind. Also solange man sich versteht, ist alles gut, aber es gehört auch zum Lernprozess, damit mal unterschiedliche Meinungen auszuhalten und auch mal wirklich gegenteilige Positionen auszufechten. Und das kann man besser am Tisch. Und dass ich dann auch immer wieder sage, stopp jetzt, wenn ich merke, das eskaliert so ein bisschen, sage ich, stopp, kommt mal alle, wir setzen uns mal an einen Tisch. Also das ist, sage ich mal, schon eine Erfahrung, die auch viele machen. Sie stellen auch, glaube ich, fest, dass manchmal die besseren Lösungen einfach kommen, wenn man sich auch wirklich dann vor Ort nochmal begegnet. Du sagtest ja, sie sollen irgendwie wissen, also man, es lohnt sich nicht nur irgendwie vom Bildschirm zu lernen. Die Frage ist ja, was sollen sie lernen? Das Fachwissen ist das eine. Das kann man vielleicht wirklich irgendwo sich manchmal auch, je nachdem, was man für ein Lerntyp ist, aneignen. Aber diese ganzen anderen Kompetenzen, wie, weiß ich, Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, auch mal so dieses Klassische, was man jetzt so als Resilienz bezeichnet, dass man eben auch wirklich mal erlebt, ich finde meine Idee toll, aber 20 andere finde ich echt blöd. Und wie gehe ich jetzt damit um? Oder was muss ich tun, damit ich irgendwie Leute finde? Das muss man vor Ort irgendwo erleben. Und ich denke, gerade wenn es um Konstruktionen geht, auch praktische Entwicklung von Geräten, wo Leute an verschiedenen Teilen irgendwie schrauben und wirklich dran sind, ist es einfach wichtig, dass man sich begegnet. Und das spüren die Leute auch. Also wir spüren schon, vielleicht sage ich mal nicht so die große Fülle wie vor Corona, aber doch eigentlich wirklich die große Freude, hier wieder auch vor Ort sein zu können. Aber ich glaube, den Ort noch ein bisschen, wie soll ich sagen, attraktiver zu gestalten, auch die Außenanlagen, das ist noch eine Challenge. Ja.
Kann ich daran mal anknüpfen? Gerne. Weil ich habe eine Sache gehört auch eben, dass ihr eben auch durchaus, glaube ich, eine größere Anzahl auch an studentischen Wohnungen hier habt. Stimmt
nicht
das?
Genug.
Nee?
Nicht genug.
Weil das ist ehrlich gesagt, also da würde ich dich sehr drum beneiden, das ist ein Traum von mir, denn ich glaube, ne, ich sprach ja viel darüber, gerade irgendwie junge Menschen zusammenbringen in einer sehr intensiven Zeit und so. Ich fände es halt richtig geil, das halt auch wirklich mal mit Dorm-Rooms, ne, Integrated Living sozusagen zu machen. Denn für uns ist oft die Herausforderung, wir sind einerseits in dieser spannenden Stadt Berlin und deswegen ist, glaube ich, ein Grund, warum viele auch gerne kommen, wissen wir alle. Aber gleichzeitig ist es halt gar nicht so leicht, die auch immer irgendwie so aus der Reserve zu locken, weil Berlin bietet ja auch viele Möglichkeiten. Die arbeiten auch fast alle nebenbei irgendwo oder machen ganz viele andere Sachen. Und so manchmal träume ich halt auch so ein bisschen davon, so einen Campus zu haben, der ein bisschen außerhalb Berlins liegt und wo dann aber die Leute zum Beispiel quasi mit dort wohnen, weil dadurch würdest du ja auch ein Incentive schaffen, eher am selben Ort zu sein. Aber ich dachte, vielleicht ist das hier mehr der Fall, ich weiß es nicht.
Wir als Hochschule haben keine Wohnung. Für das Wohnen, das studentische Wohnen, ist das Studierendenwerk zuständig und es gibt Wohnungen hier auf dem Campus. Mhm. Aber insgesamt, weil ich gesagt habe, es gibt Leute, die auf dem Campus wohnen. Die machen auch, ich glaube, dass die ganz viel selbst organisiert auch machen und sich auch recht wohlfühlen. Es gibt in Wilder auch noch andere Möglichkeiten, aber insgesamt nicht genügend. Mhm. Aber so, ich stand ja letztlich auch im Tagesspiegel in Berlin, bin ja selber Berlinerin. Also die Situation ist auch krass, aber das schwappt auch in den Speckgürtel über. Also dass die Wohnungssituation ist schwierig und gerade in Bezug auf internationale Studierende, die dann womöglich kommen, die haben dann besondere Probleme.
Ja, interessant.
Wie ist denn bei euch so der Mix zwischen internationalen und
Wir haben so zurzeit ungefähr 16% internationale Studierende. Wir hatten schon auch mal mehr. Das war so ein bisschen auch so unterschiedlichen Strategien geschuldet. Das war auch so ein bisschen vor meiner Zeit. Aber so, ja, da sind wir deutlich, sage ich mal, über dem Durchschnitt einer Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und wir arbeiten eigentlich auch dran, die Attraktivität auch noch ein bisschen zu erhöhen. Also wir haben im Bachelorbereich nur einen englischsprachigen Studiengang, aber immerhin, da hat ja nicht mal jede Hochschule hier in Brandenburg, nennt sich European Business Management, also ist ein Managementstudiengang. Ich hoffe ja immer noch mal, dass wir im IT-Bereich oder im technischen Bereich auch noch mal ein Angebot schaffen, was sozusagen für internationale Klientel spannend ist, die nicht per se Deutsch auf dem Niveau sprechen. Politisch sind wir da gerade in einer heißen Diskussion, weil natürlich das Thema Fachkräftebedarf und Bindung an die Region eine ganz große ist. Und eine Bindung an die Region kann ohne Deutschkenntnisse, also insbesondere in Brandenburg, wohl schwer erfolgen. Das heißt, wir sind gerade, sagen wir mal, mit dem MWFK in der Diskussion und sollen unsere Internationalisierungsstrategie noch mal ein bisschen schärfen, vor dem Hintergrund, dass die Menschen, die hierher kommen, eben nicht nur kommen, auf Englisch studieren, vielleicht in Berlin leben, wo man mit Englisch einfach super klarkommt. Mhm. Ne? Und dann weiterspringen. Ich persönlich, das sage ich mal ganz offen, ich sehe das, habe da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite ist Wissenschaft per se international und wenn jemand entscheidet, ich möchte gerne meinen Bachelor in Wilder machen und meinen Master in Nijmegen, in Holland, nur mal so, in Niederlanden, um was zu benennen, dann ist das eine gute Sache. Natürlich sieht das aber dann die Politik wieder anders angesichts des Fachkräftemangels, Bindungsthemen. Aber da sage ich auch wiederum, das können wir nur bedingt steuern. Da müssen alle Player zusammenwirken und dann muss auch die Region so schön sein, dass die Leute gerne hier bleiben wollen.
Ja, das ist auch super spannendes Thema. Also wir haben drei englischsprachige Bachelorstudiengänge, alles rein englischsprachig. Ehrlich gesagt, also ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Für mich war das einerseits im Berliner Standort, andererseits, du sprachst von der internationalen wissenschaftlichen Standardsprache, aber auch der technischen Standardsprache. Für mich war das glasklar. Also vor allem, Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe selber auch auf Englisch studiert, damals an der Business School in meiner Heimatstadt Köln. Das war ja auch eine Learning Experience. Also das war alleine irgendwie gut, Englisch mal 3 Jahre regelmäßig zu sprechen. Das war für mich ein großer Grund fürs Studium. Deswegen war das für mich irgendwie so selbstverständlich. Ich habe das gar nicht so überdacht, aber ich komme damit jetzt sehr oft in Berührung, dass das halt gerade eben auch für etablierte Hochschulen oft halt viel schwerer ist. Und ich kann total nachvollziehen, die politische Diskussion, die du aufbringst, weil klar, ich meine, es wird ja auch finanziert von den Geldern der Regionen und so, ne? Ja, und dann ist es ein ganz anderes Thema. Landes, also wir haben 50% internationale Studierende und die kommen aus 80 Ländern. Also das hat mich total überrascht, also in der Bedeutung nochmal. Ich hätte irgendwie gedacht 25% oder so, aber dass es so schnell so international war, das war echt interessant und ist ein ganz großer Teil irgendwie unserer DNA geworden. Und in der Tat, in Berlin fällt es überhaupt nicht mehr auf. Ne? Aber ich war jetzt gerade in Stuttgart gestern und da ist es total aufgefallen, denn ich war mit einigen Studierenden da, die auch nur Englisch sprachen und wir waren auf einer Veranstaltung und da ist den Leuten gar nicht aufgefallen, dass man vielleicht mal überlegen hätte sollen, ob die Veranstaltung auf Englisch hätte sein können. So, und das ist also so ganz interessant gewesen, weil das ist wirklich auch so eine Berliner Bubble gerade, dass das Englisch schon so normal ist. Aber ich glaube auch, da brauchen wir mehr und mehr Angebote. Ne? Also das eben, wie du sagst, gerade um diese internationalen Talente hierher zu ziehen. Und das haben wir halt gemerkt. Die kommen, so gerade auch, weil ja ein Studium im Übrigen es dir auch ermöglicht, ja, nach Deutschland zu kommen über ein Studentenvisum. Sozusagen, wenn wir da irgendwie spannende Studienplätze schaffen, dann sind die Leute wirklich sehr motiviert, von überall auf der Welt herzukommen und dann oft auch hier zu bleiben. Aber ich kann die Komplexität mit Brandenburg und Berlin und so, kann ich
nachvollziehen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal unbedingt ein Brand. Ja, genau. Das ist ja schon komplex, Brandenburg, Berlin sicherlich. Aber ich glaube, dieses Thema, was ich jetzt ansprach, das ist, sage ich mal, so ein grundsätzliches Thema. Sozusagen also als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist eben einfach der regionale Bezug auch immer noch da. Also bei allen Internationalisierungsbemühungen, aber wir haben auch eine regionale Verantwortung. Das heißt, also der Transfer, also wir haben ja noch gar nicht über Forschung gesprochen. Ne? Das ist ja eine ganz wichtige Säule bei uns, also Forschung und Transfer. Da haben sich ja auch, sage ich mal, die HAW, wie sie jetzt heißen, also Hochschule für angewandte Wissenschaften, sehr stark entwickelt. Und vor dem Hintergrund geht es natürlich auch darum, sozusagen den Transformationsprozess, den die Region durchlaufen muss, aufgrund von Digitalisierung, Strukturwandel und so weiter. Wir haben ja in Brandenburg ganz heiße Themen, also was sozusagen in der Lausitz geschieht mit der Hochschule, Universitätsmedizin, mit dem Ausstieg aus der Kohle, also jetzt sozusagen diesen Transformationsprozess mitzugestalten, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir bestreiten müssen und das geht auch nicht immer alles nur auf Englisch. Also von daher haben wir da verschiedene Zwänge.
Was ich hier ganz toll finde, ist diese Mischung mit den ganzen Unternehmen hier am Standort sozusagen. Ihr habt so eine Nähe zu den ganzen kleinen, mittleren, großen Firmen hier, das finde ich, glaube ich, ein großer Vorteil für die TH.
Das ist natürlich klassisch. Also ich würde einfach mal sagen, das ist ein Charakteristikum für unseren Hochschultyp. Und da geht es ja nicht nur darum, dass wir hier auf diesem Campus, sondern es geht ja auch weiter, nahezu in alle Himmelsrichtungen, auch nach Berlin natürlich entsprechend. Wir sind auch eng verankert in diese Diskussion von dem Innovationskorridor, der von Adlershof zur BTU gebildet werden soll. Also so eine, früher hieß es Achse, so ein Korridor, um also auch die Region entlang dieses Korridors weiterzuentwickeln. Da sagen wir hier in Wildau, nicht nur wir, sondern auch die Wirtschaftsförderung und die Unternehmen und die Gemeinden, hallo, nicht nur Berlin und Cottbus, wir sind auch noch da. Und haben uns auch sehr schlagkräftig verbunden in einem, Konstrukt, also Zusammenschluss, ja, um uns also auch eine Stimme zu erheben. Und natürlich, also alle unsere Seminararbeiten, Abschlussarbeiten, man kann eigentlich sagen, also ich würde mal behaupten, nahezu 100% werden in Unternehmen geschrieben. Also der Praxisbezug ist bei uns natürlich auch eklatant. Die Professorinnen und Professoren kommen ja hier mit Unternehmenskontakten. Wir haben ja keine klassischen Universitätsprofessuren, die, sage ich mal, zur Schule gehen und zur Universität und an der Universität bleiben, sondern die sind ja alle irgendwo mal bei der Deutschen Bahn gewesen, bei der Lufthansa. Und da bringen die natürlich dann ihre Kontakte auch rein und dann machen wir auch direkt Projekte vor Ort. Also das ist regional so, aber das zieht sich auch relativ weit hinaus, bis hin, dass wir auch eine Kooperation haben mit Tesla, die Dualstudierende zu uns schicken, Thema Automatisierungstechnik. Also da gibt's, und die arbeiten dann bei Tesla, haben da einen Vertrag.
Sehr spannend.
Soll ich noch mal ein kontroverses Statement einbringen? Weil da musste ich gerade dran denken, als du das so ein bisschen sagtest. Ich glaube, es ist was halt, wo wirklich die Magie liegt für eine sehr gute Hochschule, insbesondere was jetzt Lehre betrifft, ist die richtige Mischung zu finden aus. Praxisbezug ist halt ein großes Wort, ne? Also aus einerseits zum Beispiel Unternehmen mit einbinden oder duales Studium oder so und andererseits den Studenten aber schon auch diese Experimentierräume zu geben. Weil was es halt auch oft gibt, ist so duale Hochschulen zum Beispiel, wo halt, naja, letztendlich ist das irgendwie die Arbeit im Unternehmensalltag dann oft auch wirklich an sehr alltäglichen Arbeiten, die erledigt werden müssen und nebenbei versuchen die irgendwie ein Studium noch mit zu absolvieren, was auch oft sehr begrenzt damit zusammenhängt. Das ist meine Wahrnehmung zumindest. Also jetzt überhaupt nicht über euch, ne? Ich kenne ja auch die TH Wildau auch erst so richtig seit heute. Aber so, das ist oft meine Wahrnehmung. Und gleichzeitig, genau, hast du natürlich, wenn du halt gar keinen Kontakt zur Praxis irgendwie hast, total theorielastige Lehre. Aber ich glaube irgendwie, das versuchen wir halt mit unseren Projekten oft und auch wir werden irgendwie duale Angebote entwickeln und haben auch schon mit dualen Angeboten mehr experimentiert, aber wo letztendlich irgendwie diese Mischung gefunden wird, dass du gleichzeitig ja auch eine Chance hast, gerade, da komme ich wieder drauf, gerade wenn du irgendwie noch irgendwie jünger bist, dass du diese Experimentierräume dir auch geben musst, weil so später bist du nur noch im Alltagsstress und hast eben kaum noch Zeit, so auch mal verrückte Dinge auszuprobieren und so. Und da würde mich einfach interessieren, also was denkst du, wie ist da so der Zusammenhang oder wie verschieden sind dann auch solche Studienangebote dual versus nicht dual oder ja, was?
Ja, genau. Also ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du sagtest so mit der Praxisorientierung, da müssen wir jetzt echt trennen. Also jetzt losgelöst vom Format, ob das jetzt berufsbegleitend, Vollzeit oder Teilzeit oder dual ist. Also wenn wir jetzt ein klassisches Studium irgendwie betrachten, unsere Kolleginnen und Kollegen, auch ich damals, ich habe konkrete Projekte mit Partnern draußen gemacht, wo studentische Projektgruppen reingegangen sind und für ein Unternehmen mal einen Prototypen oder wie auch immer entwickelt haben. Das ist ein Praxisbezug, der durchgängig sich durchzieht, der auch jetzt Experimentierräume bietet, weil manche Unternehmen auch einfach sagen, wir haben keine Zeit in unserem Tagesgeschäft. Jetzt kommt da die TH Wildau, jetzt kommt eine studentische Gruppe. Ja, ist ja spannend, dann können die da mal irgendwie vor dem Vorstand mal vortragen oder vor der Projektleitung, Abteilungsleitung oder wie auch immer. Es ist ein gutes Training, also nicht nur das Fachliche, es ist einfach ein cooles Training, da mal hinzufahren, sich mal irgendwie zusammenzureißen. Also sage ich mal so, oh, jetzt muss ich mal einen ganzen deutschen Satz sprechen, so oder einen ganzen geraden Satz, ne? Und da mal in so einer echten Situation zu sein. Das ist der Praxisbezug, der ist, glaube ich, unstrittig, aber der bietet Kreativität. Duales Studium, da sehe ich persönlich ein ganz großes Spannungsfeld. Also ich kann jetzt nicht belegen, ob es jetzt wirklich oder vom Bauchgefühl her gebe ich da keine Tendenz, ob die jetzt wirklich so Daily Work machen oder eben wirklich kreativ sind. Wir haben als Hochschule da eher das Thema, dass der Praxispartner, also ob das jetzt ein Unternehmen ist oder öffentliche Verwaltung, sozusagen ein weiterer Player ist. Wir haben Hochschule, Studierende, Praxispartner. So. Und dann geht es immer darum, dass natürlich Praxispartner manchmal sagen, so und das muss noch rein und das müssen die können, so. Und da haben wir das Thema hier Wissenschaftsfreiheit, ne? Und wir sind eine wissenschaftliche Hochschule und dieses Spannungsfeld muss bedient werden. Das ist ganz wichtig. Und der zweite Punkt bei dualen Programmen ist, dass wir wirklich darauf achten müssen, dass die Qualität stimmt. Insofern, dass die Studierenden eben nicht in irgendeiner Ecke sind und irgendwie Briefe von links nach rechts sortieren, sondern eben wirklich eine Verknüpfung zwischen den Lernorten stattfindet. Das ist, glaube ich, die Challenge. Ansonsten sehe ich es einfach so, dass wir einfach nicht sagen können, es gibt den oder die Studierende, sondern wir müssen einfach schauen, dass wir vielseitige Formate anbieten. Der eine sagt Vollzeit, ich lebe noch bei meinen Eltern, nur mal als Beispiel, ich muss jetzt nicht Miete bezahlen, ich will das irgendwie schnell durchziehen. Der andere sagt, ich will das in Teilzeit, weil ich will jetzt auch noch nebenbei arbeiten oder ich will mir das individuell machen. Der dritte sagt, ich mache nur einen Bachelor, gehe arbeiten, möchte dann aber wieder zurückkommen. Ja, so geht das weiter. Der eine sagt, ich brauche Sicherheit, wir sind auch eine Aufsteigerhochschule insofern als ein relativ großer Prozentsatz. Also bei einer Erstbefragung war 260, das erschien mir sehr viel, ich bin da jetzt sehr vorsichtig, Erstakademiker sind. Und das ist nochmal eine ganz andere Überlegung, ob ich in einem Elternhaus groß werde, wo das Studium oder gar eine Promotion, sage ich mal, zum Mindestlevel gehört, das kann ganz anderen Druck ausüben, ja, oder ob es einfach so ist, ich bin die Erste oder der Erste mit Abitur und möchte studieren. Dann sind dann so Sicherheitsthemen eine Frage. Deswegen finde ich es gut, dass es auch duale Programme gibt. Also dieses One-Size-Fits-All, das funktioniert nicht. Also wir müssen irgendwie Und wir können nicht alles bedienen, nicht jede Schnuchse und jede Haarlocke. Aber ich glaube, dass wir da die Flexibilität aufweisen müssen. Und da arbeiten wir auch dran. Das ist, will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. Das geht nicht immer gleich so flexibel. Aber ich denke, dadurch, dass wir schon immer berufsbegleitende Studieren haben, schon sehr lange internationale Masterprogramme von Leuten, die irgendwie zu bestimmten Blockwochen hierher kommen, duales Studium anbieten. Also da glaube ich, Teilzeitstudium ohnehin, ja, wenn es denn gewünscht ist, dann glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja. Aber wie gesagt, duales Studium hin oder her, ich glaube, ich bin auch dafür, dass ich sage, wir werden keine duale Hochschule. Mhm. Weil bei uns auch immer dieses Thema Wissenschaftlichkeit eine Rolle spielt und wir auf der anderen Seite beim Master, um was danach kommt, auch ums Promotionsrecht ringen. Ja? Und die HAWen haben ja in fast allen Bundesländern jetzt auch eine Form des Promotionsrechts und sei es sozusagen in Verbünden. Auch in Brandenburg ist es vorgesehen mit der nächsten Novelle. Das heißt, also wir wollen auch sozusagen in die nächste Liga. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir sozusagen auch da den Anforderungen genügen.
Es ist ein krasses Spannungsfeld. Ne? Also weil ich jetzt nicht genau weiß, wer unsere Zuhörer und Zuschauer alles sind, wollen wir die jetzt nicht zu sehr mit den ganzen Komplexitäten dieser sozusagen Hochschulrealität und bildungspolitischen Realität konfrontieren. Aber es ist in der Tat ein sehr interessantes Spannungsfeld von eigentlich, sage ich mal ganz vereinfacht gesagt, kommen ja Hochschulen daher. Das waren also Universitäten, das waren irgendwie akademische Elfenbeintürme, wo also hochwissenschaftliche Leute sozusagen irgendwie Grundlagenforschung betrieben haben. Und dann halt auch die zukünftigen Forscher sozusagen angeleitet und ausgebildet haben. So, das ist ja sozusagen der Ursprung. Und dann gab es ja gerade in Deutschland eben auch das Ausbildungssystem und so weiter. Und jetzt haben wir diesen Trend der Akademisierung sehr deutlich seit sehr vielen Jahren, dass letztendlich eigentlich die Gesellschaft irgendwie immer mehr dahin strebt, möglichst viele sollen Studienabschlüsse haben. Ausbildung geht ja total zurück. Und irgendwie eigentlich die Erwartung haben, dass auch Universitäten, also dass die eigentlich berufspraktisch ausbilden. Das ist also generell, glaube ich, ein Riesenmissverständnis in der Gesellschaft. Also wir HAWs, wie es ja jetzt heißt, genau, Hochschulen ist die sozusagen ja gleich, also einerseits unser Name und andererseits der Sammelbegriff für Universitäten und HAWs, dass wir, glaube ich, auch viel zu selten noch in Betracht gezogen werden, weil halt viele Leute sagen zum Beispiel, hey, ich will später programmieren, dann mache ich Informatik an der Uni Köln. Ja, und das ist halt meistens die falschste Entscheidung überhaupt. Aber Uni klingt halt immer noch besser als FH früher und so. Naja, das ist dieses ganze Spannungsfeld, das eigentlich einerseits sehr berufspraktisch und praxisnah irgendwie und andererseits sagst du aber Forschung. Ne? Und das ist tatsächlich ja etwas, Forschung, was wir recht wenig tun noch. Mhm. Ne? Das finde ich immer sehr, sehr interessant, so wenn ich auch damit konfrontiert werde, so wie sehr spielt halt eben gute Lehre eine Rolle und wie sehr muss dann auch immer also viel Forschung Teil davon sein. Ne? Und angewandte Forschung, klar, das wäre das Naheliegende, aber sind wir mal ehrlich, ist natürlich schon oft ein Stretch, oder?
Aber jetzt, ich muss jetzt mal, glaube ich, mal versuchen, so ein bisschen, also weil ich auch nicht weiß, wer uns zuhört, möchte ich noch mal ganz kurz in 3-4 Sätzen die Genese, also hast ja völlig recht, es gab, sage ich mal, es gibt Jahrhunderte, 1000 Jahre alte Universitäten, ja, wo sozusagen Grundlagenforschung gemacht wurde. In den 60er Jahren, in der damaligen Bundesrepublik, Ende der 60er Jahre, wurde sozusagen hochschulpolitisch die Entscheidung getroffen, einen anderen, neuen Hochschultyp zu gründen. Und zwar einen Hochschultyp, der Anwendungsbezug mit drin hatte, der aber eine Hochschule werden sollte. Und die haben sich gebildet aus früheren Ingenieurschulen, ja, die gab es ja auch in der DDR, ja, Ingenieurschule, soziale Arbeit, Themen und so weiter. In Berlin ist bekannt die HWR, Berliner Hochschule für Technik, und die HTW, die war ja sozusagen damals noch in der DDR, aber die beiden sind bekannt, Ali Salomon und so weiter. Das ist ein anderer Hochschultyp, der sich seit 50 Jahren, kann man so sagen, etabliert hat. Der hat einen anderen Anspruch und da gab es immer ein Battle zwischen den Universitäten und den FHs. Und von daher ist es so, jetzt nennen wir FHs uns Hochschulen für angewandte Wissenschaften und wir vertreten auch die These, eine gute Lehre auf hohem Niveau kann nur erfolgen, wenn wir auch wirklich forschungsmäßig unterwegs sind. Also ich will damit einfach sagen, es ist eine echte Unterscheidung und da gebe ich dir ganz recht. Man denkt immer, man ist an einer Uni, aber es ist keine Uni. Wir sind keine Universalgelehrten oder wie auch immer, sondern wir sind ein spezieller Hochschultyp, der Anwendungs- und Praxisbezug drin hat. Auch die Professoren sind anders qualifiziert. Wir haben alle mal ein Leben in der freien Wildbahn gehabt und wir legen auch Wert auf die Unterscheidung. Ne? Also das ist vielleicht auch mal, wer praxisnah studieren will.
Gerade in Deutschland, ne? Und das ist halt oft so, wenn wir dann wieder Englisch so, Code University of Applied Sciences und so, das, ne, also werden wir auch immer wieder darauf hingewiesen, ne? Code University ist jetzt eigentlich nicht richtig und so, aber das ist ein Riesenthema für sich. Also da gibt es eben ganz viel Verwirrung, wahrscheinlich auch bei Studierenden, zumindest bevor sie sich mal richtig damit auseinandersetzen. Und dann halt auch noch dieses, so, aber Promotionsrecht wollen wir jetzt irgendwie trotzdem auch noch. Aber da steigen wir dann wirklich schon tief ein. Ich kenne auch die Gründe, weil unsere Professoren, wie zum Beispiel Dr. Roland, müssen ja auch sozusagen gleichzeitig promoviert sein. Und das können sie oft nur an Unis tun. Ne? Und das ist wirklich also noch sehr, sehr viel in Bewegung.
Ja, noch. Aber da ist genau. Viel, aber in vielen Bundesländern sind wir da auch schon deutlich weiter. Ja. Ja.
Roland, vielleicht nochmal zu dir. Du hast jetzt bereits in 40 Unternehmen investiert. Du siehst die Absolventen quasi. Welche Rolle spielt denn schlussendlich dieser Studiengang, ein Studiengang oder beziehungsweise auch dieser Praxisbezug während ihres Studiums?
Der ist enorm wichtig sozusagen. Einer der großen Vorzüge, den wir in der Praxis haben, ist, dass die Studenten sich selber ausprobieren können und vor allen Dingen ihre eigenen Fähigkeiten dabei selber kennenlernen. Und das gelingt eben nur, wenn sie auch was Praktisches tun. Wenn sie Bücher sich angucken, wenn sie nie lernen, im Team zu funktionieren, wie sie mit anderen interagieren müssen. Das sind ja die Gründe, wo gescheitert wird am Ende, weil ich eben nicht als Team funktioniere, weil ich eben einen Kunden vergesse. Das wird nur gelernt, wenn auch praktische Erfahrungen gesammelt werden. Deswegen ist das Essen sehr wichtig. Also ich habe ja in vielleicht 10 Projekte der Code bisher investiert, sozusagen in Studenten, die da Unternehmen gegründet haben. Und am Ende ist es so, dass die, die am meisten vorher gescheitert sind bei uns in den Prozessen in der Hochschule sozusagen, am Ende so viel dabei gelernt haben, dass sie am Ende die Superunternehmer geworden sind. Weil sie einfach diese ganzen Erfahrungen, wie mache ich einen Fehler, wie büge ich ihn aus, wie stehe ich wieder auf, diese Resilienz gelernt haben. Das ist, glaube ich, das, was am Ende entscheidend ist, dass ich die innere Kraft aufbringe, wieder neu anzufangen und mit dem nächsten Projekt wieder durchzustarten. Das lernen die bei uns ziemlich gut.
Learning is productive failing, sagen wir manchmal.
Wir sind jetzt auch schon fast am Ende. Vielleicht nochmal die Frage an euch beide. Es gucken bestimmt auch einige zu, die sich noch überlegen, welchen Studiengang, welche Universität sollen sie wählen. Wie sieht denn so ein Student aus, der am besten für eure Universität geeignet ist?
Keiner, weil beide, also Universität wäre hier das falsche Wort. Nein, aber das ist nur eingehend auf das, was wir eben sagten. Ich glaube, erstmal sind die meisten an einer Hochschule am besten aufgehoben. Das sind wir jetzt in diesen beiden Fällen, ne? Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Und ich glaube ansonsten, natürlich orientiert es sich sehr stark am Fachgebiet. Also es ist in meinen Augen sehr ratsam, ein Thema weiter zu verfolgen, mit dem man schon vorher in Berührung war. Also ich glaube, jeder hat bestimmte Interessen und Hobbys und die, das sieht man bei unseren Studierenden sehr oft, kristallisieren sich auch schon dann irgendwie im früheren Leben und in der Jugend und so heraus. Und ich glaube, dieser Leidenschaft, diesem Interesse sollte man insbesondere nachgehen. So, das hilft einerseits sicherlich einzugrenzen, wo man hin kann. Und dann aber wirklich der Rat, sich genau zu überlegen, nicht nur, was ist das Fachgebiet, sondern auch, wie sieht da wirklich das Studium aus? Also wie laufen die Lehrformate? Wie ist der Alltag? Was sind da für andere Menschen? Ja, und das wird halt total oft vergessen, weil durch dieses sehr standardisierte staatliche System wird es oft wie so Substitutprodukt gedacht. Ja, dass du irgendwie sagst, ich möchte BWL machen, dann suchst du dir irgendeine Uni aus, machst da BWL. Und die Leute gucken oft gar nicht so genau auf die ganzen großen Unterschiede und Nuancen, wie das gelehrt wird. Und ich glaube, ich habe schon genug dazu gesagt, wer tendenziell gut zu uns passen würde. Aber das so als allgemeiner Ratschlag. Schaut euch die einzelne Hochschule und Institutionen genau an und fragt auch nach und schaut, wie die das machen.
Ich würde alle erstmal einladen zum Hochschulinformationstag, der bei uns immer im Frühjahr stattfindet, im Mai. Ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Wildau als solches vielleicht nicht den ganz großen Bekanntheitsgrad, vielleicht gerade so in der Nähe von Berlin hat, aber alle Menschen, die einmal hier waren, sagen, oh, ist das cool hier. Also von daher wäre das erstmal einfach gerne mal vorbeikommen, neugierig sein, das ist ganz wichtig, ja, und offen. Und bitte nicht abschrecken lassen, wenn irgendwie noch ein Studiengang ein bisschen sperrig klingt, wie, weiß ich, Verkehrssystemtechnik oder so, einfach mal dahinter gucken, mit den Leuten sprechen, die machen nämlich ziemlich coole Sachen, auch gerade wenn man so aus Berlin kommt und sich einfach mal überlegt, wie soll denn eigentlich die Mobilität der Zukunft aussehen. Vielleicht letzter Satz auch noch, das hatten wir heute noch gar nicht thematisiert, ist mir persönlich aber extrem wichtig. Wir sprechen jetzt immer von Begeisterung von Digitalisierung und wir haben das Wort künstliche Intelligenz ja noch gar nicht in den Mund genommen. Für mich ist es wichtig, dass die jungen Menschen, die zu uns kommen, den kritischen Geist nicht verlieren und sich genau fragen, darf ich alles, was ich kann? Also diesen ethischen Aspekt auch mal im Blick behalten und nicht vor lauter Digitalisierungsbegeisterung oder wie auch immer Dinge zu tun, wo wir hinterher sagen, wie kriegen wir den Geist wieder in die Flasche. Ja? Also von daher immer auch kritisch überlegen und verantwortungsvoll mit umgehen, gerade mit dem Wissen. Also alle Absolventinnen und Absolventen und wir alle tragen eine riesige Verantwortung für die Gestaltung unserer Gesellschaft. Und das ist mir einfach wichtig, dass so die Studierenden erstmal so diesen Aspekt schon mal im Blick haben und wenn er noch nicht so ganz da ist, den aber dann ausbilden.
Ja, sehr interessant. Also ich würde mir wünschen, dass die Studenten was Praktisches machen, wo sie das Leben gestalten, als Ingenieursdisziplin, wie sie bei euch und bei uns hier gelehrt werden. Das wäre mir sehr wichtig, dass sie was Praktisches in den Vordergrund rückt, weil wir brauchen Forscher, die machen Spitzenforschung, das ist schön, aber das Leben bestimmt die Ingenieure.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, da können wir ja noch eine zweite Sendung anhängen. Weil wir gerade sozusagen den Weg gehen und sagen, die Ingenieure alleine machen es nicht. Sondern,
klar, ihr müsst ja auch irgendwie alle zusammenbringen.
Ja, es ist einfach so, ja. Aber das fängt ja schon damit an, wenn, nur ein Beispiel, wenn Sie einen Windkraft, wie soll ich sagen, Park oder aufbauen wollen, da können Sie super Ingenieure haben, die das technologisch super hinbekommen. Sie kriegen es nicht auf die Kette, wenn Sie irgendwie keine Ahnung haben, sozusagen im Kontext, welche juristischen Rahmen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen ist, wie mache ich es mit der Kommunikation? Wissenschaftskommunikation ist bei uns ein riesiges Thema, auch gesellschaftlich. Also ist doch jetzt nicht so, dass die Leute alle scharf sind auf die Erkenntnisse der Hochschule, sondern es wird doch eher irgendwie geguckt, also Hauptsache, ja, kann doch eigentlich alles ins Internet setzen, wird doch alles geglaubt oder nicht geglaubt. Ich will damit sagen, Kommunikation ist extrem wichtig, die anderen Disziplinen verstehen und die Wirtschaft. Ingenieure alleine, ja, Wirtschaft, ökonomische Verwaltungsthemen mal verstehen, ja, wie rede ich mit einer Verwaltung, was muss ich tun, um Dinge umzusetzen, weil wir hatten auch in unserer Geschichte eben häufig, dass Ingenieure hier was entwickelt haben, aber in anderen Ländern das auf die Ketten gebracht wurde. Und das ist aus meiner Sicht eben, glaube ich, unsere große Herausforderung, dass man jetzt nicht sozusagen eine Disziplin nach oben hängt und sagt, das ist es jetzt, sondern das Zusammenspiel muss funktionieren. Aber da können wir echt nochmal.
Dann lass mich das noch einmal anders sagen, sozusagen, wir brauchen die Menschen, die diese tollen Grundlagen, Technologien und Ergebnisse aus der Forschung, die in den Alltag der Menschen bringen. Und das, darauf können wir uns dann wahrscheinlich einigen. Die brauchen wir vor allem, davon brauchen wir noch viel mehr.
Ich glaube, wir brauchen doch noch einen Teil 2. Also vielen Dank für eure Einblicke. War sehr, sehr spannend. Man sieht wirklich, ihr seid da mit Herzblut wirklich dahinter auch. Und dass das wirklich euer Engagement ist, da den Studierenden diesen praxisnahen Bezug zu geben. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich auf eine zweite Runde. War sehr spannend. Bis bald dann.
Ja, danke zurück.
Vielen Dank.
Ebenso.